Führerschein für Einkaufswagen. Hintergrundwissen für bewussten Konsum. Mit Florian Schwinn.
Guten Tag. Nach zwei Podcasts über samenfestes Saatgut, die hoffentlich geklärt haben, was das ist und warum wir biologisch gezüchtete Nutzpflanzen für eine sichere und gesunde Ernährung dringend brauchen, jetzt das krasse Gegenteil als Thema: gentechnisch veränderte Lebensmittel. Damit müssen wir uns beschäftigen, weil die EU-Kommission das will. Die große Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher in Europa lehnt eine Ernährung mit gentechnisch veränderten Pflanzen oder Tieren ab. Entsprechend gibt es eine Kennzeichnungspflicht und keinen Markt dafür. Nur in Spanien und Portugal werden transgene Nutzpflanzen angebaut. Das soll sich nun ändern. Die EU-Kommission will Pflanzen, die mit der sogenannten neuen grünen Gentechnik hergestellt wurden, also mit der Genschere CRISPR-Cas, von der Kennzeichnungspflicht ausnehmen. Damit können wir in Zukunft nicht mehr erkennen, was an Genfood auf unserem Teller landet. Die Biobauern könnten Verunreinigung ihrer Lebensmittel mit Gentechnik nicht mehr ausschließen. Und die Konzerne könnten die Pflanzen patentieren lassen. Das wäre dann die Patentlösung: Genfood für alle. So habe ich diesen Podcast überschrieben. Und die Frage ist nun: Wollen wir uns das wirklich bieten lassen? Die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland haben sich seit Jahren eindeutig zur Gentechnik in der Landwirtschaft positioniert. Bei der letzten Umfrage vor der vergangenen Bundestagswahl sagten 83%, dass neue wie alte Gentechnik in der EU einer umfassenden Risikobewertung unterliegen solle, und 84% verlangten, dass Lebensmittel, die mit gentechnischen Methoden hergestellt wurden, entsprechend gekennzeichnet werden. Auch Tiere, die mit gentechnisch verändertem Futter ernährt wurden, sollten gekennzeichnet werden. Damit verlangen die Deutschen sogar eine Verschärfung des derzeitigen EU-Rechts. Die EU-Kommission aber will genau das Gegenteil. Nach ihrer Vorlage sollen Pflanzen, die mit der Genschere CRISPR-Cas verändert wurden, nicht mehr gekennzeichnet werden. Nicht regulieren will sie die Gentechnik, sondern eine Deregulierung durchsetzen. Dabei will die Kommission zwischen alter und neuer Gentechnik unterscheiden. Und das, obwohl der Europäische Gerichtshof 2018 entschieden hat, dass auch die sogenannte neue Gentechnik im Sinne des Gesetzes Gentechnik ist und also unter die Regelung fällt.
Am Tage nach der Verkündung des Urteils in Straßburg ging das los, dass gesagt wurde, ja, da müssen wir halt das Gesetz ändern. Dann ist das Gesetz halt nicht mehr zeitgemäß, wie man so schön sagt. Und dann ein Jahr später hat der Rat, also die Minister, der Ministerrat gesagt, nee, da muss die Kommission was vorlegen. Das hatte mit dem Green Deal erstmal gar nichts zu tun, sondern man nimmt es jetzt als Vehikel und glaubt den Versprechen der Gentechnikindustrie, die dann sagt, ja, aber ist doch gute Gelegenheit, dann haben wir doch neue Pflanzen und dann können wir doch weniger Pestizide einsetzen. Und im Übrigen, das ist ja auch ein ganz wichtiges Argument, was immer gesagt wird, verlieren wir technologisch nicht den Anschluss an die Welt.
Der grüne Europaabgeordnete Martin Häusling, von Hause aus Biobauer aus Nordhessen, über die Genese des jüngsten Kommissionsvorschlags zur Deregulierung der neuen Gentechnik. Die zu kennen ist ganz wichtig, weil in Brüssel derzeit gerne mit Klimazielen und dem Green Deal argumentiert wird, wenn es um die grüne Gentechnik geht. Angeblich könnten mit der neuen Gentechnik die Pflanzen nämlich trockenresilienter gemacht werden und auch im Klimawandel hohe Ernteerträge sichern. Und es müssten nicht mehr so viele Pestizide eingesetzt werden. Auch das passt zum Ziel des Green Deals, den Pestizideinsatz zu halbieren. Dass der aktuelle Kommissionsvorschlag damit wenig zu tun hat, belegt auch ein Interview mit dem Agrarökonom Martin Keim, Professor an der Universität Bonn und Befürworter der Gentechnik auf dem Acker.
Die EU-Gesetzgebung für Gentechnik nimmt implizit an, dass es hier eine Methode ist, die grundsätzlich gefährlich ist oder neue oder andere Risiken hat als konventionelle Züchtung. Und zu dem Zeitpunkt, als das Gesetz entwickelt wurde, also vor fast 30 Jahren, war das auch zumindest eine Möglichkeit. Also man konnte das nicht ausschließen. Aber inzwischen sind wir in der Forschung 30 Jahre weiter und 30 Jahre Forschung zeigen, dass gentechnisch veränderte Pflanzen genauso sicher sind wie konventionelle und dass die Methode als solches keine neuartigen Risiken mit sich bringt. Und insofern muss man natürlich darauf hinweisen, dass das Gesetz nicht dem Stand der Forschung entspricht und entsprechend reformiert werden muss.
Sagte Martin Keim schon vor 3,5 Jahren im Deutschlandfunk. damals verbunden mit dem Hinweis, dass das sicher nicht schnell ginge, sondern 3 bis 4 Jahre dauern würde. Diese Zeit ist nun verstrichen und siehe, da kommt die Reform. Allerdings nicht so, wie sich das der Agrarökonom vielleicht vorgestellt hatte, sondern durch die Hintertür, indem die neue Gentechnik, dem Gerichtsurteil zum Trotz, von der alten getrennt wird. Deregulierung, also mit Hilfe einer Sprachregelung, einer juristischen Spitzfindigkeit oder einer semantischen Nebelkerze, wenn man so will. Der Europaabgeordnete Martin Häusling ist schon gespannt, was der Europäische Gerichtshof dazu sagen wird. Grüne Gentechnik, rote Gentechnik, alte und neue Gentechnik? Die erste große Diskussion über die Techniken des Eingriffs in das Genom ist schon 20, für die Älteren schon 30 Jahre her. Die Begriffe dazu sind vielleicht nicht jedem präsent, deshalb hier nochmal kurz die Erläuterung. Rot nennt man die Gentechnik, wenn sie im Bereich Medizin und Pharmazie eingesetzt wird, also bei Diagnostik und Therapie. Pränataldiagnostik und Reproduktionsmedizin sind die bekanntesten Anwendungsfelder. Ein Beispiel aus der Pharmazie ist der genetisch veränderte Impfstoff, der in der Corona-Pandemie zum Einsatz kam. Die weiße und graue Gentechnik, bei der es um Grundstoffe für die Chemie oder um die Behandlung kontaminierter Böden mit veränderten Bakterien geht, lassen wir heute hier mal beiseite. Grün nennt man schließlich die Gentechnik, die in Sachen Landwirtschaft und Ernährung zum Einsatz kommt. Im Bereich dieser grünen Gentechnik gibt es nun eine heute als alt bezeichnete Form der genetischen Veränderung von Pflanzen. Dabei entstanden transgene Pflanzen, deren Genom durch die Einbringung von Genen überhaupt nicht verwandter Lebewesen verändert wurde. Bestes Beispiel ist der BT-Mais, der mit Erbinformationen des Bacillus thuringiensis dessen Gift selbst produziert und damit Insekten bekämpft. Es muss nicht mehr gespritzt werden gegen den Maiszünsler, weil der Mais selbst giftig ist. Scheinbar geniale Idee, nur dass die Natur darauf mit resistenten Insekten reagiert hat. Genauso wie bei den sogenannten Roundup-Ready-Pflanzen. Roundup ist der Markenname des Glyphosats von Monsanto. Und Roundup-Ready ist eine Pflanze, wenn sie dem Totalherbizid widersteht. Gibt es in Form von Soja, Mais, Raps, Zuckerrübe und Baumwolle. Wiederum scheinbar genial. Nur dass die Natur inzwischen sogenannte Superweeds entwickelt hat, also Unkräuter, die ebenfalls glyphosatresistent sind. Nun gibt es schon länger die sogenannte neue Gentechnik, einen großen Schritt vorangebracht durch die Genschere CRISPR-Cas. Mit ihr lässt sich via Genome Editing ziemlich genau festlegen, an welcher Stelle die gewünschte Information in das Erbgut eingefügt wird. Bei der alten Gentechnik war das dem Zufall überlassen. Das Versprechen der neuen Gentechnik ist nun, all das einzulösen, was schon bei der alten Gentechnik versprochen wurde. Gegen Schädlinge, Krankheiten und klimawandelresistente Pflanzen, Bekämpfung des Hungers auf der Welt. Ende der Begriffsklärung und Fortsetzung der Diskussion. Das Versprechen der neuen Gentechnik ist zum Beispiel, Pflanzen produzieren zu können, mit deren Hilfe wir trotz der von uns selbst produzierten Klimakrise überleben können. Pflanzen zum Beispiel, die gegen Trockenheit resistent sind.
Wir werden auch in der Pflanzenproduktion ertragreicher und umweltfreundlicher und robuster gegen Klimawandel werden müssen. Und da kann die grüne Gentechnik also schon helfen, eben Pflanzen zu entwickeln, die trockentoleranter sind, die gegen bestimmte Schädlinge und Krankheiten einfach resistenter sind. Und das ist ein Werkzeug der Züchtung, auch nicht das einzige. Aber wir müssen einfach schauen, dass die Herausforderungen, denen wir uns gegenüber sehen, stehen, sehr groß sind. Und deswegen sollten wir alle Werkzeuge, die uns dabei helfen können, dann auch verantwortungsvoll einsetzen.
Noch einmal der Agrarökonom Martin Keim hier in einem Interview 2022. Trockenheitstoleranz oder Resistenz unserer Nutzpflanzen ist eines der Versprechen der neuen Gentechnik. Ein gezielter Schnitt mit der Genschere und die Information dazu wäre zum Beispiel aus einem wilden Verwandten unseres Weizens in der Nutzpflanze. Fertig.
Das gehört zu diesen, finde ich, bisschen primitiven Argumenten. Es gibt nicht zwei Gene, die für Trockenheit Resistenz zuständig sind. Und auch schon der Begriff, was bedeutet denn Trockenheit Resistenz? Oder auf der anderen Seite dann vielleicht Krankheitsresistenz oder Insektenresistenz oder so etwas. Das sind ja Eigenschaften der Pflanze, die sie in die Lage versetzen, in einer bestimmten Situation etwas anders zu reagieren.
Sagt Benny Herlin, der Leiter des Hauptstadtbüros der Zukunftsstiftung Landwirtschaft und Mitbegründer der Initiative Save Our Seeds, die sich für samenfestes Saatgut und gegen den Einsatz von Gentechnik in der Pflanzenzucht einsetzt.
Die CRISPR-Cas-Technologie bietet tatsächlich technisch neue Möglichkeiten, exakt an einem bestimmten Punkt zu intervenieren. Das Problem ist, solange ich das Programm nicht kenne, an dessen Hardware ich rumfummle, um es mal so salopp auszudrücken, nützt mir auch die präziseste Intervention in der Hardware nur selten etwas. Also die große Frage für mich ist ja, weshalb hat die Gentechnik 30 Jahre lang derart versagt? Weshalb hat eigentlich fast nichts funktioniert von dem, was sie sich vorgenommen haben? Weshalb funktionieren nur wirklich die primitivsten Mechanismen, wie zum Beispiel diese Glyphosatresistenz und vieles andere nicht? Und die Antwort scheint mir zu sein, und die Forschung der letzten Jahrzehnte hat das ja auch ergeben, die Sache ist eben einfach ein bisschen komplexer. Es ist nicht so, dass ein Gen eine Eigenschaft bewirkt, sondern ein Gen ist ein Stück Information, dessen sich die Zelle in bestimmten Situationen bedient. Das war ja der große Schock mit dem Human Genome Project, wo wir festgestellt haben, wir haben nur 20.000 Gene im menschlichen Organismus jetzt. Mit dem produziert unser Körper, produzieren unsere Zellen aber weit über 100.000 unterschiedliche Eiweißstrukturen. Ja? Also kann es nicht sein, das Gen macht das Eiweiß. Und genau diese Art von Vereinfachung, von Verkürzung, ja, hat auf der einen Seite dazu geführt, dass nichts funktioniert hat, um es mal ein bisschen salopp auszudrücken, oder sehr, sehr wenig funktioniert. Und auf der anderen Seite, dass solche höchst vereinfachenden Appelle an unser Verständnis von Programmen, das wir von Computern eigentlich haben, ja, in der Öffentlichkeit so super wirken. Wenn da ein Wissenschaftler kommt und sagt, ja, ich habe festgestellt, dieses Gen ist für die Trockenheitsresistenz zuständig und jetzt kann ich das präzise hier einfügen, dann glauben ihm die Leute. Und das, finde ich, ist ein großes Thema. Wir müssen darüber reden, was wissen wir eigentlich wirklich und nicht nur, was können wir irgendwie verkaufen.
Verkaufen können sich und ihre Ideen manche Wissenschaftler sehr gut. Martin Keim ist nur ein Beispiel dafür, bei dem ich mal bleibe, weil wir ihn ja schon ein wenig kennengelernt haben. In jedem Interview, in dem er 2020 erklärte, dass es wohl 3-4 Jahre dauern würde, bis sich in der EU die Erkenntnis durchsetzen werde, dass die grüne Gentechnik nicht länger geächtet werden dürfe, sagte er auch, das müsse sein, schon weil wir als Gesellschaft an die Landwirtschaft ja zunehmend die Anforderung stellen, nachhaltig zu sein.
Und die Frage ist, können wir denn Nachhaltigkeit erreichen, wenn wir nicht neue, vielversprechende Technologien auch nutzen? Dann natürlich erlauben diese neuen Züchtungsmethoden, Pflanzen zu entwickeln, die letztendlich weniger Chemie brauchen, sowohl weniger Pflanzenschutzmittel als auch weniger Düngemittel. Und das wäre ja ein großer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, hohe Ertragsleistungssorten zu haben, die letztlich mit weniger Chemie auskommen.
Nein, das genau wäre es nicht. Es wäre kein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, mit weniger Chemie auszukommen. Weniger schlecht ist nämlich nicht gleich gut. Wenn wir mit weniger Chemie auskommen wollen, wie das die grüne Gentechnik für ihre zukünftigen Pflanzen verspricht, dann deshalb, weil wir wissen, dass die Gifte schädlich sind. Und das längst nicht nur für die Zielobjekte, ob die nun Insekten, Unkräuter oder Krankheitserreger sein mögen, synthetische Pestizide schädigen auch die nicht gemeinten Organismen, unseren eigenen eingeschlossen. Der Begriff Nachhaltigkeit meint aber genau das nicht. Er bezeichnet ein natürliches System, das sich aus sich selbst erneuern kann. Eine Kreislaufwirtschaft also, aus der wir nur so viel entnehmen können, wie von selbst oder mit unserer Hilfe nachwächst. Ein System zudem, das wir niemals, Achtung, nachhaltig schädigen dürfen, so ist das Wort sinnvoll angewendet. Es stammt übrigens aus der Silvicultura Economica, der naturmäßigen Anweisung zur wilden Baumzucht des sächsischen Kammer- und Bergrates Hans Karl von Karlowitz und war 1713, vor 310 Jahren also, ein Bestseller auf der Leipziger Buchmesse. Fazit, schöner Begriff, nur leider gerne falsch benutzt. Man könnte auch unterstellen, wissentlich falsch benutzt. Auf jeden Fall wirksam. Der Europaabgeordnete Martin Häusling jedenfalls konstatiert, dass der für die Umwelt und den Green Deal zuständige EU-Kommissar Frans Timmermans offenbar an die Versprechen der grünen Gentechnik glaubt und daraus einen eigenen Deal gebastelt hat, der so grün nicht ist.
Also die Rolle von Frans Timmermans ist wirklich kompliziert in dem ganzen Fall. Er hat ja im Agrar- und im Umweltschutz einen Deal angeboten, den Befürwortern der Gentechnik, hat gesagt, wenn ihr für die Reduktion von Pestiziden seid, und das ist ja ein Plan auch im Green Deal, 50% Pestizide zu reduzieren, dann bekommt ihr sozusagen als Belohnung die Deregulierung der Gentechnik. Und ich glaube, Frans Timmermans glaubt es tatsächlich und andere ja auch ganz prominent, dass damit der Einsatz von Pestiziden in Europa reduziert werden könnte. Das haben wir mehrmals diskutiert und immer wieder kommt dasselbe Argument, ja, Gentechnik reduziert Pestizide. Das zeigt sich natürlich in den Statistiken der USA oder auch in Südamerika natürlich ganz anders. Da ist ja der Pestizideinsatz gerade in den letzten Jahren massenhaft gestiegen wegen Resistenzen, weil Glyphosat nicht mehr wirkt. Aber dann ist das Argument, ja, aber die neue Gentechnik, die ist ja was ganz Neues, die bringt den großen Durchbruch und dann brauchen die Bauern weniger Pestizide. Es ist ein Märchen, was ja die Gentechnikindustrie seit langem präsentiert. Warum diese ganze Deregulierung jetzt kommt, hängt natürlich zusammen mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus 2018, wo ja klar gesagt wurde, neue Gentechnik ist Gentechnik. Und jetzt hat man natürlich die Redenschreiber dran gesetzt, nein, ist ja gar keine Gentechnik. Das ist ja New Breeding, das ist ja ein neues Saatgut. Das ist, hat mit Gentechnik ja gar nichts zu tun. Das könnte man genauso mit der alten Zucht so machen. Ist einfach ein Umformulieren. Und ich bin mal gespannt, wie das Europäische Gerichtshof eigentlich sieht, wenn man jetzt einfach sagt, nee, neue Gentechnik ist keine Gentechnik. Man muss sich ja vorstellen, es dürfen 20 gentechnische Veränderungen an einer Pflanze oder auch an einem Tier vorgenommen werden. 20. Nicht ein Schnitt, sondern 20 Teile weggeschnitten in der DNA oder dazugegeben. Und immer noch ist es sozusagen ganz normale Züchtung. Das Argument ist ja jetzt, ja, es werden ja keine fremde DNA dazugegeben. Also wir kreuzen jetzt nicht Weizen mit einer Buche oder so. Aber das ist ja kein Argument, weil wir wissen eigentlich gar nicht, was passiert innerhalb der Gene, wenn wir anfangen, da was wegzuschneiden und da was hinzuzufügen. Das Potenzial der Gefährdung ist das gleiche wie bei der alten Gentechnik. Es gibt Off-Target-Effekte, dass man ja gar nicht weiß, was passiert eigentlich, wenn ich hier ein Gen schneide, ob nicht dann plötzlich an einer anderen Ecke ganz was anderes rauskommt. Deshalb brauchen wir die Risikoprüfung als ganz zentralen Punkt auch europäischer Gesetzgebung.
Ach ja, die Risikoprüfung. Gut, dass Martin Häusling sie erwähnt. Das Risiko hatte ich nämlich unerwähnt gelassen bei der Unterscheidung von roter und grüner Gentechnik. Bei der roten Gentechnik ist es nämlich so, dass im Fall des Unfalls die Chance besteht, den Ungeist wieder in die Flasche zu bekommen. Labor sauber machen, Diagnostik einstellen, Medikament vom Markt nehmen. Die Chance ist groß, dass die verunglückte genetische Veränderung damit aus der Welt geschafft ist. Bei der grünen Gentechnik ist das grundsätzlich anders. Was einmal freigesetzt ist, lässt sich aus der Natur nicht wieder entfernen. Nur, wer ist in der Europäischen Union zuständig für die Risikoprüfung neuer Techniken und Produkte im Bereich Ernährung? Die European Food Safety Authority, EFSA, also die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit. Das ist die Behörde, die bei der Unbedenklichkeitserklärung zur Verlängerung der Zulassung des Totalherbizids Glyphosat 2019 der Einfachheit halber aus dem Genehmigungsantrag von Bayer Monsanto abgeschrieben hat. Das weiß der Abgeordnete Häusling natürlich auch.
Man beruft sich auf die EFSA. Wir kennen die gentechnikfreundliche Haltung der EFSA. Die hat ja bis jetzt auch alle Importe immer gesagt, gar kein Risiko, alles wunderbar. Und wenn man sich auf ein Gutachten von der EFSA bezieht, dann kommt genau das raus, was jetzt rauskommt. Man involviert keine kritischen Wissenschaftler, sondern die Branche erteilt sich selber einen Freibrief. Das Zertifikat kommt dann noch von der EFSA. Also das ist alles nicht ganz sauber, nicht ganz fein, aber kommt ja immer erstmal der Professor im weißen Kittel und sagt, das ist ganz, ganz wichtig für die Zukunft und da können wir die Ernährungsfrage lösen und weniger Pestizide. Wir haben so eine Technikgläubigkeit entwickelt in den letzten Jahren, dass also jeder, der dagegen hält, plötzlich in den Verdacht kommt, man wäre ja Technologie- oder wissenschaftsfeindlich.
Wer also den Heilsversprechen der Gentechniker nicht glaubt, gilt als wissenschaftsfeindlich. Irgendwann im Laufe der Abwehrgefechte gegen alternative Fakten und Verschwörungstheorien scheint uns das Verständnis von Wissenschaft als Ringen um Erkenntnis abhanden gekommen zu sein. Dass Widerspruch ein unverzichtbarer Teil von Wissenschaft ist, gehört offenbar nicht mehr zum verfügbaren Allgemeinwissen, oder es wird gerade im politischen Disput untergepflügt von der allgegenwärtigen Forderung nach Technologieoffenheit. Benny Harlin dreht den Vorwurf um, gegen die Wissenschaftsgläubigkeit gegenüber der neuen Gentechnik, die nämlich genau nicht berücksichtigt, was wir an wissenschaftlichen Erkenntnissen über Pflanzen neu gewonnen haben seit der ersten Regulierung der grünen Gentechnik in der Europäischen Union.
Die Erkenntnisse werden nicht wirklich gewürdigt, würde ich behaupten. Ja, wir haben ja allerhand Erkenntnisse gewonnen über die Epigenetik, nennt man das dann gerne. Also wie Zellen sich organisieren jenseits der DNA, was da noch alles dazugehört. Also wir sind sehr viel klüger in Bezug darauf, was wir alles noch nicht so genau wissen. Und wir haben so ein paar neue Techniken. Diese CRISPR-Cas-Technologie ist wirklich für die Forschung ein Segen, was man damit alles erforschen kann, was vorher viel schwieriger zu erforschen war. Großartig, gar keine Frage. Ja. Ich muss nur nicht jetzt versuchen, damit sofort irgendeine kleine Anwendung zu machen, um die Leute zu überzeugen, ohne begriffen zu haben, was ich insgesamt verändere. Das ist das eigentliche Thema und das ist auch wieder das gleiche Thema. Wir drehen uns in der Hinsicht im Kreise, aber das ist eine Spirale. So gehen auch gesellschaftliche Diskurse. Wir haben immer wieder darüber diskutiert, was ist die richtige Form der Demokratie. Wir haben immer wieder darüber diskutiert, was heißt eigentlich Gerechtigkeit? Wir haben immer wieder über die Zukunft der Arbeit diskutiert und genauso müssen wir scheinbar auch immer wieder darüber diskutieren, was ist die richtige Herangehensweise an unsere Ernährung und Landwirtschaft? Und da ist ja einiges passiert, also dass man das zum Beispiel jetzt schon mal zusammendenkt. Ja, das ist ja neu im Vergleich zu vor 20 Jahren. Und dass man dann immer wieder auf so eine Techno-Taschenspieler dabei reinfällt und auch reinfallen möchte, weil es doch so schön wäre, wenn es so einfach wäre. Ja, das gehört auch dazu.
Ist also Technologie und wissenschaftsfeindlich, wer keine Gentechnik auf dem Teller haben will, weil er nicht weiß, was er davon hat? Oder ist wissenschaftsfeindlich, wer all die Erkenntnisse ignoriert, die uns nur immer wieder diese eine klarmachen, die schon Platon den Sokrates sagen ließ? Denn von mir selbst wusste ich, dass ich gar nichts weiß. Weshalb ich womöglich die Finger lassen sollte von Dingen, deren Auswirkungen ich nicht überschaue. Und zu denen gehört eben die grüne Gentechnik. Wie also sollte es weitergehen mit unserer Landwirtschaft angesichts der Herausforderungen? Klimakrise, Biodiversitätskrise, Ernährungssicherheit – wie damit umgehen?
Ich will mich nicht erheben, den Acker der Zukunft zu beschreiben, weil ich kein Bauer bin. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir nach praktischen Lösungen vor Ort als erstes immer suchen sollten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir nach Lösungen suchen sollten, die uns es ermöglichen, auch wieder anders zu machen. Also reversibel sollte die Sache sein. Das ist eines der großen Probleme mit der Gentechnik. Einmal freigesetzt, wie kann ich das wieder zurückholen? Ja, wenn ich es nicht mal mehr kennzeichnen muss, das geht ganz schwer. Also das muss sein und ich bin fest davon überzeugt, dass es die Vielfalt ist, dass es die Vielfalt der Lösungen auch ist. Also wir müssen viel flexibler wieder werden und angepasster und vor allen Dingen müssen so viele Menschen wie möglich, so viele Geister, so viel kluge und kreative und schöpferische Menschen wie möglich an diesem Acker beteiligbar sein. Und da ist ja die andere Konzeption genau das Gegenteil. Das wird patentiert, das können nur die Experten das züchten. Kein Mensch kann hier mehr gucken, was ist der bessere Ertrag. Das können nur die Spezialisten und der Bauer ist zu blöd dafür, der Bäcker ist zu blöd dafür. Es kann nur der Hochleistungswissenschaftler überhaupt noch etwas ändern. Und da, glaube ich, verrennen wir uns vollkommen.
Womit gesagt wäre, worum es der Agrarindustrie geht, wenn sie grüne Gentechnik sagt, um Patente. Benny Harlin führt das noch einmal aus, damit wir nachher nicht sagen können, wir hätten nicht gewusst, was auf uns zukommt.
Also das ist eine der großen Ziele insgesamt. Weg mit diesem Open-Source-System des Sortenschutzes. Weg mit dem Recht der Landwirte, ihr eigenes Saatgut selbst herzustellen. Und hin zu einem Patentsystem, so wie wir es in den USA kennen, so wie man es jetzt im Moment auch heftiger diskutiert in der ganzen Softwarebranche, die komplett abhängig macht von großen Anwaltsfirmen, darum geht es dabei. Im Grunde genommen geht es darum, dass Bayer mehr Anwälte hat als irgendein anderes Unternehmen. Der Weltagrarbericht, an dem ich mal mitgewirkt habe, hat schon vor 10 Jahren kritisiert, dass Monsanto, was jetzt mittlerweile Bayer ist, mehr Geld in seine Rechtsabteilung steckt als in seine Forschung. Und das ist ein perverses System in meinen Augen.
Was dieses perverse System, wie er es nennt, dann für die Mehrheit von uns bedeutet, die keine Gentechnik essen wollen, wenn es erst einmal auf dem Acker angekommen ist, sowohl der Aufkleber ohne Gentechnik als auch die Kennzeichnung gentechnikfrei werden keinen Sinn mehr haben. Und auch die Biobauern werden ihr Versprechen kaum mehr einhalten können, ohne Gentechnik zu produzieren. Denn wenn die EU-Kommission sich durchsetzt, wird niemand mehr wissen, welche Pflanzen gentechnisch verändert sind und wo diese auf den Äckern stehen. Und also wird auch kein Biobauer mehr wissen, ob die Gefahr des Eintrags vom Nachbaracker besteht.
Das Spannende ist ja bei der ganzen Diskussion, dass die Kommission sehr ausführlich erläutert, nein, also der Biobereich, der muss natürlich sauber sein. Der darf das nicht anwenden, das ist ganz klar, steht ja auch in der Regulierung drin. Der gentechnikfreie Anbau ist jetzt nicht dabei benannt, aber die Bios müssen ganz klar sagen, da ist nichts drin. Wie dann Bios das kontrollieren sollen oder den Nachweis führen sollen, ist ja nach wie vor das große Rätsel. Wenn ich nicht weiß, was mein Nachbar anbaut, kann ich ja nicht eine Kontamination verhindern. Ja, und dann sagt die Kommission, ja, aber steht doch jetzt auf dem Saatgutsack. Ja, als wenn man nur das Saatgut das Problem wäre. Was ist, wenn ich Saatgut von woanders her beziehe? Was ist, wenn irgendwas in der ganzen Kette schiefläuft? Also das ist schon alles eine ziemlich irre Geschichte, die uns da die Kommission auf den Tisch gelegt hat, findet aber großen Applaus von Seiten der Industrie und von den Bauernverbänden. Bei den Bauern würde ich sagen, sie machen sich Hoffnungen, die diese Gentechnik nicht erfüllen wird. Und bei der Industrie muss man sagen, jawohl, jetzt kriegt man eine Menge Forschungsgelder natürlich, das ist auch ein wichtiges Argument. Und das andere ist, und das hat die Kommission in ihrer ganzen Regulierung verschwiegen, neue Gentechnik ist patentierbar. Das ist ja der große Durchbruch, den die Industrie erzielt hat. Es steht zwar nirgendwo, also ich wird ja gesagt, das ist ganz normale Züchtung, aber ich kann dieses Produkt beim Patentamt in München anmelden und kann es schützen lassen und kann bei den Bauern und bei den Züchtern Patentgebühren eintreiben.
Wir essen also in Zukunft nicht nur Genfood, wir essen auch noch patentierte Pflanzen. Im ersten Schritt sollen wohl nur die Bauern dafür Patentgebühren zahlen, wenn sie die neue Gentechnik auf den Acker pflanzen. Im zweiten Schritt dann vielleicht die Biobauern, in deren Pflanzen sich die patentierten Gene eingenistet haben, ohne dass sie das sollten. Und im dritten Schritt dann wir alle, weil wir ja die patentierten Gene verspeisen. Irgendwas müssen ja die Anwaltsheere der Konzerne zu tun haben, wenn das Big Business grüne Gentechnik erst auf den Äckern angekommen ist. Nein, so weit wird es nicht kommen. Schon deshalb nicht, weil die Verbraucherinnen und Verbraucher in Europa das ja erklärtermaßen nicht wollen. Falls wir bereit sind, die vor 20 Jahren beendet geglaubte Diskussion dann doch nochmal aufzunehmen. Das war die Patentlösung. Genfood für alle. Übrigens hat Paul Watzlawick die Patentlösung so beschrieben, dass sie nicht nur das Problem, sondern auch alles damit Zusammenhängende aus der Welt schafft. Das soll so nicht werden, deshalb geht es hier auch weiter, und zwar immer am ersten Donnerstag im Monat. Dann erscheint der Podcast auf florianschwind.de, beim Overton-Magazin und an den üblichen Fundorten bei Spotify und Co. Mails mit Kommentaren, Kritik und Wünschen, aber ohne Werbung bitte, gerne an post@florianschwind.de. Und die schriftliche Fassung wie immer im Blog, dort dann auch mit weiterführenden Links.
Führerschein für Einkaufswagen. Ein Podcast des Westend Verlages.